Julia Bamberg ist zu Gast. Zum zweiten Mal hat sie sich in den Ring gewagt und ich freue mich, dir heute eine weitere Folge hier auf Journeys Podcast präsentieren zu können. Und zwar rund um das Thema ihres Masterstudiums Integrative Psychedelic Therapy. Und da haben wir in der letzten Folge, schon ein bisschen her ist, ausgiebig zu gesprochen. Da war Julia gerade so in den Anfangsphase von dem Studium und jetzt befindet sich praktisch auf der Zielgeraden und nachdem die letzte Folge von euch sehr gern gehört wurde, dachte ich mir, es ist Zeit für eine neue Aufnahme, aber noch im Prozess zu capturen, wo sich Julia gerade befindet und das machen wir heute, haben wir hinbekommen und ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, sondern einfach nur sagen, es war sehr schön, Julia so begegnen zu dürfen und zu erfahren, was sie aus diesen Erfahrungen und diesem Studium für sich persönlich und jetzt auch beruflich tief verkörpert mitnehmen durfte und das auch so schön transportiert wurde hier im Gespräch. Und dadurch, dass wir uns sehr, sehr, sehr ähnlich sind und sehr, sag mal, sehr starker gleicher Meinung in gewissen Aspekten, was diese Arbeit betrifft, fand ich sehr schön, einfach hier einen Raum der Diskussion zu öffnen, wie wir beide versuchen, diese super wichtige aus unserer Sicht und potente Arbeit, die allerdings aus anderen Kulturen und Völkern und Riten kommt, bestmöglich hier in einem anwendbaren Rahmen dem westlichen Menschen zugänglich zu machen. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch, in 4 Wochen mit ihr das nächste gemeinsame Retreat in den Niederlanden hosten zu dürfen und freue mich auf alles Weitere, was hier gemeinsam entstehen darf. Haben, glaube ich, noch eine Menge vor und bin jetzt auch am Ende. Wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinschaltest und bis dahin, be yourself. Julia Bamberg, ich grüße Sie.
Ja, ich freue mich. Endlich mal wieder.
Ich hatte es dir geschickt, deine oder unsere Folge, die letzte, die wir hatten, die wurde sehr, sehr, sehr gerne gehört von den Leuten hier, die dem Podcast folgen. Und deswegen dachte ich, ja, schon lange her, dass wir gesprochen haben. Let's have another talk. Yeah. Und yes. Wir hatten gerade ein sehr geiles Vorgespräch. Und du sitzt da gerade mit Pulli, für die, die es nicht sehen, im kalten Deutschland. Ich bin noch in Thailand, darf dich also hier mit Sonne begrüßen.
Auch an der Gesichtsfarbe zu erkennen. Alex, ja, ist da, wo die Sonne scheint.
Genau. Wird alles braun, wie man hier so schön sagt. Und genau, wir hatten gerade kurz ein bisschen reingeschaut und ich glaube, ein schöner Themenkomplex für heute wäre, wir haben im letzten Talk schon mal drüber gesprochen, da warst du gerade zu Beginn deines Masterstudiums, Integrative Psychedelic Therapy, ne? So heißt er, glaube ich. Und jetzt bist du so im letzten Drittel und da ist schon viel passiert in der Zeit. Und ich glaube, ich würde ganz gern mit dir diesen Prozess beleuchten, für Leute da draußen, um mal zu verstehen, was für ein Commitment möglich ist von jemandem, der sich als Practitioner in diesem Feld sieht, du, was da so an Prüfungen vor dir stehen, welche du schon gemeistert hast. Und dann schauen wir gemeinsam so ein bisschen drauf auf die Arbeit, der wir ja beide nachgehen, wie du dir vorstellst, diese Arbeit weiterzuführen. Ich bin mir sicher, da gab es eine Menge Veränderungen im Prozess, auch Sichtweisen. Und ich denke immer gerne an dieses, gut, jetzt gehen wir da halt nach Südamerika oder in andere indigene Völker, aber dann wollen wir ja einen Weg finden, haben wir im letzten Talk auch zugesprochen, wie wir es hier für den weißen, westlichen Normalneurotiker übertragen bekommen, damit sie auch einen Nutzen findet. Und in diesem Pool würde ich mich gerne heute mit dir bewegen. Ja.
Cool.
Cool.
Let's do that. Das klingt gut.
Fangen wir doch mal an direkt. Du hast gerade vorhin Mexiko auch erwähnt. Ja. Du sagst, da ist noch eine Menge Nachhalt da. Vielleicht steigt man direkt da ein. Ich weiß gar nicht, was es genau war, aber was war in Mexiko? Wann war Mexiko? Und nimm uns doch mal mit rein einfach.
Gerne. Also Mexiko war ein Teil meiner Ausbildung, meines dreijährigen, ich würde es noch nicht mal Studium nennen, vielleicht muss ich da noch mal kurz einhaken, weil es ist an eine Uni angedockt, wo ich jetzt auch nicht nur meinen Master mache, sondern mich entschieden habe, meinen PhD zu machen, weil Master habe ich schon und habe gedacht, das gleiche jetzt nochmal, warum mache ich das? Also mache ich dann doch lieber einen PhD, wird mich ein bisschen mehr Zeit und Geld und Investitionen kosten, aber habe ich tatsächlich Bock drauf. Und es ist aber so, dass dieser eigentliche Kurs ein dreijähriger Kurs ist, der so das Herzstück ist, wo wir wirklich die Inhalte und die Erfahrungen sammeln. Und das an die Uni angedockt in USA, Ubiquity University, die dann eben die Möglichkeit bietet, Master und PhD zu machen. Genau. Und da war Mexiko ein Teil meiner Reise. Das heißt, ich bin jetzt im dritten Jahr. Das hat jetzt angefangen, also fünftes Semester. Und ein großes Stück unserer Reise war eben auch die Reise nach Mexiko. Und da ging es darum, dass wir mit den Wirikuta-Schamanen, Madakame, also die Leute, die dort eben mit Peyote arbeiten, die in der Tradition arbeiten, dass wir die treffen, mit denen Zeit dort verbringen, in Wirikuta, in der Wüste praktisch. Also das ist so Steppenwüste, muss man sich das vorstellen. Es ist jetzt keine Desert im Sinne von Sand, sondern eher Steppe und viele Kakteen. und dort haben wir dann eben 10 Tage verbracht. Es war insgesamt eine Pilgrimage. Das heißt, es war schon, es ging darum, auch wirklich Opfer zu bringen. Also Pilgrimage ist ja schon was, was einen selbst einfach fordert. Und das ist auch der Sinn der Sache. Das heißt, wir sind gemeinsam mit unserer Gruppe, wir sind immer noch so 38 Leute ungefähr, sind wir nach San Luis Potosí geflogen in Mexiko. Von dort aus geht das dann nochmal 2 Stunden, bis man in Real de Catorce ankommt. Das ist ein kleines altes Minendorf, das mittlerweile aber sehr wieder schön aufbereitet ist, aufgebaut ist. Und von dort aus kann man eben über sehr hohe Höhen wandern, bis runter in die Wüste. Und das haben wir dann einen Tag gemacht, sind auf diese Wanderung losgestiefelt. Und waren oben auf dem höchsten Punkt, was so ein sehr ritueller, religiöser Ort ist, heiliger Ort ist, wo man eben auch Opfergaben bringt und wo so die Spirits sich da oben vereinen. Der wird auch bewacht von Leuten, die das immer für mehrere Jahre machen, die dann dort leben. Und dieser Aufstieg war schon mal nicht ohne, weil das natürlich auch keine schönen begradigten Wege sind mit schöner Hand.
Aber die waren auch ohne Medizin oder seid ihr mit Medizin gelaufen?
Das war noch ohne Medizin. Das war noch ohne Medizin. War auch so schon herausfordernd genug. Also insgesamt, glaube ich, waren das wirklich 33 Meilen, die wir an dem Tag dann gelaufen sind, halt über, also wirklich einfach Gebirge letzten Endes. Und das war schon herausfordernd genug. Es hat dann endlich auch angefangen zu regnen. Wir sind da oben gewesen, da haben unsere Gebete gesprochen und es hat das erste Mal wieder geregnet seit Wochen. Die haben seit Wochen auf Regen gewartet und da setzte der Regen ein. Das war schon mal irgendwie so ein ganz, ganz besonderer Moment. Und dann sind wir halt weiter runter gestiefelt mit dem Führer, der uns halt dort über Stock und Stein geführt hat und sind dann unten in die Wüste gewandert. Die letzten, ich schätze mal so 5-7 Meilen konnten wir nicht mehr laufen, weil der Regen tatsächlich so stark wurde, dass in der Dunkelheit auch diese Straße, die wir entlang gegangen sind, war ein Fluss. Also wir sind halt nur noch nass gewesen, von oben bis unten, von unten durch Flüsse gewartet und sind dann tatsächlich abgeholt worden, den Rest gefahren worden, weil den hätten wir nicht mehr laufen können. Und dort in einem kleinen Camp gewesen, haben dann unsere Zelte nachts im Regen noch aufgebaut und sind dann in das Zelt und haben dann die nächsten 2 Tage aber erstmal tatsächlich in der Wüste auch alleine verbracht, also im Sinne von Vision Quest, also ohne Essen, ohne Trinken. Mit ein bisschen minimalen Medizin, die wir dort schon bekommen haben und halt einfach 1-2 Sachen, die wir mitnehmen wollten. Aber das war schon, wer Vision Quest kennt, der weiß, dass das einfach auch sehr, sehr herausfordernd sein kann. Ich persönlich, ich mag diese Stille und ich mag dieses Alleine sein. Also das ist für mich gar nicht so das Problem. Aber mein Prozess war dann wirklich nachts dort im Regen mit Wind, mit einem Billow-Regencape zu sitzen. Und ich habe geflucht, ich habe geheult, ich hätte am liebsten geschrien. Also es war schon ein heftiger Prozess mit, warum tue ich mir das selber an? Was mache ich hier gerade? Warum mache ich das? Was ist der Mehrwert davon? Will ich das wirklich? Warum gehe ich nicht zurück ins Camp? Aber es war ein wichtiger und guter Prozess auf jeden Fall. Und das war so der Auftakt zu diesen Tagen dort in der Wüste mit dem Madakame. Und da ging es halt einfach sehr viel um Zeremonie. Also das Ganze war eigentlich von Anfang bis Ende eine Zeremonie mit allen Ritualen, die dazugehören, die für uns Westler manchmal ein bisschen fragwürdig vielleicht sind, aber dort eben wirklich dazugehören und Sinn machen. Und es ging halt gar nicht mehr so sehr um dieses Einzelne, den Einzelnen, sondern die Einzelne, sondern halt eher um das Kollektiv. Also die ganzen Prayer, die ganzen Gebete, die dort losgeschickt werden, die gehen halt um die Welt, um unsere Zivilisation, um gemeinsam sein, Gesellschaft, Community, Nature, etc. Genau, und das halt wirklich in Nature. Also es war wirklich einfach war herausfordernd für mich. Also Leute, die natürlich jetzt in der Wildnis ständig unterwegs sind und Wilderness Guide oder sowas sind, die lächeln da wahrscheinlich drüber. Aber ich konnte schon nachvollziehen, wie das sein muss, auch für Soldaten, die mit ihrem Riesengepäck irgendwie 20 Meilen laufen müssen und da so eine Ausbildung machen, was nicht meine Wahl in meinem Leben war. Und somit konnte ich, glaube ich, mal so ein bisschen da reinschnuppern, wie das ist, wenn man wirklich körperlich auch an seine Grenzen kommt und dadurch auch Prozesse ausgelöst werden. Da muss man auch nicht mal irgendwie dann ja Substanzen nehmen, sondern allein dieses Vision Quest-like da zu sein und in diesem wirklich dieser hohen Schwingung einfach da zu sein und geleitet zu werden die ganze Zeit. Und dann gab es natürlich Zeremonien, die wir mit Peyote gemacht haben. Das heißt, wir sind selber in der Wüste gewesen, haben uns das auch selber gesucht, unter Anleitung dann. Also das heißt, das fand ich auch sehr schön, dass es halt kein Ausbeuten in dem Sinne ist. Also klar kommen da auch Gruppen hin, die einfach irgendwie wild irgendwas losschneiden und so, und die haben uns halt wirklich gezeigt, so wie schneidest du es ab, damit es auch nachwachsen kann. Wo nimmst du, welche nicht, welche lässt du weiter wachsen und so, ne? Und dann waren das mehrere Zeremonien mit Peyote eben angeleitet und war auch unglaublich tief. Ich glaube, dass das auch nochmal was anderes ist, als wenn man halt hier in unserem Breitengraden sagt, man geht zu so einer Peyote-Zeremonie. Das ist auch tief, das ist auch schön, aber ich glaube da, das war nochmal was ganz Besonderes, weil diese wirklich Ältesten aus dem deren Tradition halt auch da waren, und die bringen schon eine unheimliche Power mit, und einfach da so reingeführt zu werden, deren Rituale kennenzulernen, deren Ansichten kennenzulernen, deren Musik kennenzulernen, die auch ganz besonders ist, und halt auch deren heilige Orte dort immer wieder zu besuchen. Wir sind auch zwischendurch viel gewandert zu den Orten dort, haben immer wieder Opfergaben gebracht, Gebete gesprochen, diese ganzen Sachen. Und das war einfach eine Reise in sich, in der Reise, und sehr bereichernd, sehr viele Prozesse, die dort ausgelöst wurden, und sehr viel, was auch Community, was unsere Gruppe anging natürlich, weil wir auch immer weiter zusammenwachsen, aber durch dieses oder für dieses Zusammenwachsen natürlich auch Konflikte da sein müssen. So, weil nur heile Welt und alles Stillschweigen ist nicht die Ruhe, die man braucht, oder das Vertrauen, das man braucht. Und das war halt schon sehr, sehr intensiv, aber auch schön zu sehen, wie wir uns einfach gegenseitig unterstützen, wie wir uns gegenseitig die Berge hochschleppen und runterschleppen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und am Ende war es so, dass wir mit Peyote praktisch den Rückweg angetreten sind und diese Reise, die wir angefangen hatten, in Real de 14 wieder rückwärts gemacht haben und sind halt zum Fuß des Berges gefahren worden, zum Glück, was aber trotzdem noch ein 9 Stunden Marsch war, bis wir im Dunkeln dann irgendwann angekommen sind, und das halt auf Medizin mit 40 Grad und Sonne und Prozessen, die da abgehen, und was einfach körperlich so schon ohne Medizin herausfordernd gewesen wäre, diese Berge da hoch zu kraxeln, war ordentlich. Also es ist, war eine sehr, sehr lehrsame Reise, die mir sehr gezeigt hat, wie viel Kraft ich eigentlich habe. Und auch wie viel an meinen Vorfahren in mir steckt. Und das war eine sehr, sehr krasse Verbindung. Also das zu sehen, das mitzubekommen, dass die eigentlich mit mir diesen Weg gehen. Und das berührt mich immer noch sehr, muss ich sagen. Das war für mich einfach eine wunderschöne Begegnung. Ja. Ja. Das ist tatsächlich was sehr, sehr tief ging. Und auch, was ich eben im Vorgespräch gesagt habe, dass es halt noch nachhallt. Also wenn man hier immer denkt, so Integration, ja, da macht man halt 2-3 Wochen und dann ist das irgendwie integriert, und das ist es halt nicht. Es ist halt einfach Integration wirklich als Lifestyle zu betrachten. Und wenn ich jetzt rückblickend wir sind im Oktober, November dort gewesen, und wenn ich sehe, was für Wellen immer wieder gekommen sind und was für Themen immer wieder mir gespiegelt wurden, mir auf den Tisch gebracht wurden und so, das ist einfach etwas, was viel langwieriger ist und was einfach Bearbeitung braucht, und wenn man damit wirklich arbeiten möchte. Und das war halt auch sehr, sehr intensiv und sehr spannend nochmal zu sehen.
Berührt mich auch, wenn du das sagst, weil ja, jeder, der so eine, sag mal, linienübergreifende Erfahrung mal erfahren durfte, kann das nachvollziehen. Und es geht durch Mark und Bein und ist so erschütternd, schön, bekräftigend und auch schmerzhaft oft. Deswegen wunderschön, wow, richtig, richtig stark. Hab dich richtig dort wandern sehen. Zwar fluchen, aber auch in Dank, so wie es immer ist, ne? Ach Gott, warum mache ich das? Und dann auch, oh, natürlich mache ich das deswegen.
Ja. Ja.
Ja, ich habe zwei Fragen. Du hast es selber gesagt, sitze ich da mit dem Regencap und ich denke mir so, warum zum Geier machst du das? Erste Frage, warum machst du das? Warum machst du das? Und die zweite ist, du hast gesagt, es hat viele Prozesse ausgelöst und da würde ich dann gerne reingucken, weil ganz konkret, das kann ich mir vorstellen, hat so einen krassen, bewegenden Impact, denn wir, auch wenn wir schauen in die Art von Arbeit, die du tun möchtest, der du eh nachgehst, ja, da würde ich gerne mal reingucken, ne? Einfach explorieren, was da ist, aber vielleicht erstmal, warum gibt man sich das oder warum gibst du dir das, liebe Julia?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist meine persönliche Ansicht. Ne? Ich sage nicht, dass das jeder machen muss. Das ist mit Sicherheit nicht für jeden das Richtige und es ist auch nicht so, dass nur das irgendwo hinführt. Ich glaube, dass dieser Prozess für mich einfach wichtig ist, weil ich diese Extreme in der Form sehen möchte, um auch zu wissen, wie ich andere Menschen darin begleiten kann. Und ich glaube halt einfach, dass diese Erfahrung nochmal eine ganz andere Erfahrung für jemanden bieten können. Und das heißt nicht, dass auf ein wunderschönes Retreat gehen und dort Psychedelika nehmen und eine Erfahrung haben, dass das weniger wert ist, das überhaupt nicht. Aber ich habe mich halt für diesen Weg entschieden, der mich einfach mehr fordert und mich mehr an meine Grenzen bringt und wo es halt nicht um nur diese wunderschönen Erfahrungen geht, sondern wirklich um auch dieses Herausfordernde, weil es mich persönlich einfach sehr stärkt und mich mit mir verbindet. Und gleichzeitig, das war auch, glaube ich, ein Großteil oder ein Learning aus dem Ganzen, bis wohin gehe ich und wo treffe ich die Entscheidung für mich selbst. Also ich hätte ja jederzeit auch in diesen 2 Tagen, also wir haben nicht ganz 2 Tage gemacht, wir sind eine Nacht sind wir nicht dort gewesen, weil es einfach so geschüttet hat, dass wir alle weggeschwemmt worden wären, so dass wir halt die 2. Nacht tatsächlich im Zelt waren und sind morgens wieder in unseren Kreis gegangen, sind den ganzen Tag wieder da geblieben. So dass wir eine kleine Unterbrechung zumindest hatten, zumindest örtlich. Aber für mich war irgendwann die Entscheidung, jetzt reicht's und jetzt gehe ich zurück. Und jetzt gehe ich, das ist meine Entscheidung und ich gehe zurück ins Camp. Und habe auf dem Weg gedacht, oh, nicht, dass mich jetzt jemand hier anguckt und mir vielleicht sagt, nee, du musst jetzt zurück in den Kreis gehen, ist noch nicht fertig. Und natürlich sagt dann niemand was, weil jeder diese Entscheidung respektiert. Und das war für mich dieser Prozess zu sagen, alles klar, ich bin der Herr meiner Entscheidungen. Und zu sagen, so, das reicht jetzt. Das war's. Ich habe gelernt, was ich lernen musste und das nicht als, ich bin jetzt zu schwach und deshalb mache ich das nicht fertig, sondern wirklich, das ist ein Teil, mich selber kennenzulernen. Und das war für mich total wichtig. Und ich glaube, dass dieses über das gesamte Programm, also das ist jedes Mal dieses, du wirst immer an deine Grenzen gebracht, ob jetzt körperlich oder halt auch einfach prozessmäßig, geistig, vertrauensmäßig, muttechnisch. Also es ist immer, immer herausfordernd. Und ich finde das so wertvoll, weil ich immer mehr diese Komfortzone immer mehr ausweiten kann. Und das ist für mich persönlich, für meinen Prozess unheimlich wichtig. Und deshalb mache ich das.
Oho.
Und vielleicht, um in diese 2. Frage einzusteigen, und ich glaube auch, also es gibt ja, sagen wir mal, es gibt, glaube ich, genug Therapeuten, Begleiter, die sagen, sie finden Psychedelika super, aber sie müssen das nicht selber machen. Das ist eine Einstellung, wie man sie leben kann. Und ich glaube auch, dass die Leute gute Therapeuten sind. Gleichzeitig vertrete ich die Meinung, dass du kannst halt Leute nur so weit bringen, wie du selbst gegangen bist. Und da finde ich, ist halt meine Arbeit mir wichtig, weil ich gerne Leute auf eine sichere Art und Weise sehr weit begleiten können möchte, wenn sie das möchten. Ohne dass ich das aufzwingen will oder von jemandem erwarte. Aber ich weiß, dass ich Menschen sehr weit, sehr tief begleiten kann mittlerweile, dadurch, dass ich sehr weit gegangen bin.
Da teilen wir die gleiche Ansicht. Und ja, schön zu hören, woher dein Warum rührt und wie sehr es bestärkt wurde dort in Mexiko. Jetzt ist es nur Mexiko als ein kleiner Einblick. Ne? Wir können jetzt auch noch nach Kolumbien gehen, nach Ecuador gehen, nach wo warst du überall, Brasilien, Afrika, überall andere Pflanzen und Kulturen und viele Learnings und Prozesse, aber mal nur um bei dem zu bleiben. So, jetzt hast du gerade so schön skizziert, warum es für dich nicht der Weg oder die Entscheidung war, ich mache jetzt die Retreat-Besuche und das könnte mir auch reichen, sondern ich habe mich bewusst entschieden, da tief reinzugehen. Ich will Leute begleiten auf ihren Weg, in ihren Prozessen und dafür möchte ich erstmal verstehen, wie die Landkarte aussieht bei mir selbst, damit ich dann überhaupt mal einen Plan habe, wo es hier lang geht. Deswegen mache ich das. Und Psychedelika sind auch Werkzeuge für dich, wo du gesagt hast, die bringen mich genau an diese Grenzen und Begrenzungen von mir, um mich zu unterstützen, darüber hinaus zu wachsen. Und es sind auch präferierte, sag ich mal, Werkzeuge für dich auf diesem Prozessweg. Und deswegen gibst du es dir einfach, sag ich mal, ein bisschen härter, aber in kontrollierter Form mit einer Ausrichtung, die für mich so heißt wie, ich möchte mich selber in der Tiefe so gut wie möglich kennenlernen, damit ich anderen Leuten helfen kann, sich da selbst drin zu begegnen. Und das finde ich schön, weil ich das leider auch im Markt und überall, wo ich es draußen höre und vernehme, nicht so oft höre. Und das ist mir so wichtig, deswegen würde ich das super gerne mit dir herausstellen, weil wenn du eine psychedelische Begleitung suchst und du hast mal eine gehabt mit jemandem, der selber den Weg geht oder mit jemandem, der das halt macht, weil er da gerade zufällig Zeit hat und dort sitzt, wirst du verstehen, dass es einen riesen Unterschied macht. Und dass wir, glaube ich, gemeinsam dafür sorgen dürfen, weil das Ganze hier noch sehr neu ist, auch im deutschsprachigen Raum, worauf es wirklich ankommt. Und bei mir übersteigt es eben, wenn wir über Set und Setting reden, vor allem auch den Part, wo wir über die Leute sprechen, die dich mit auf diese Reise nehmen und wohin die mit dir gehen können. So. Mhm. Und es hat einen gravierenden Impact, wer diesen Raum mit dir betritt und was da passiert in diesem Raum. Und für gerade viele, die noch nie solche Erfahrungen gemacht haben, die denken sich, ja gut, die kriegen halt Pilze und dann sitzt, was macht ihr da den ganzen Tag? Ihr sitzt dann da rum und da passiert ja nichts. Was macht ihr dann 5 Stunden lang? Ja, so ist es halt nicht. Und das zu verstehen, dass da einen Unterschied gibt zwischen jemandem, der das schon sehr, sehr, sehr weitreichend mit sich selbst erprobt hat, sich als Gefäß zu weiten, um diese Energien und Räume halten zu können, um es dann mit anderen in einem Raum tun zu können, ist ein Riesenunterschied. So. Und ja, das mal vielleicht hier einfach reingeschmissen. Weiß nicht, wie du das siehst. Aber ja, sticht für mich raus.
Definitiv auch so. Also ich glaube, dass jeder was anderes mitbringt, auch als Begleiter natürlich, und dass es kein so muss das jetzt sein gibt in der Art. Und dennoch gibt es Dinge, die nicht gehen, finde ich, und Dinge, die eine Basis sein sollten. Und ich glaube, da kommt man ganz schnell auch in diesen Bereich. Zum einen Harm Reduction, also sagen wir mal, das Set und Setting und die Substanz so sicher wie möglich zu machen, damit die Erfahrung insgesamt so sicher wie möglich ist. Gerade wenn man damit anfängt, finde ich das sehr, sehr sinnvoll. Und gleichzeitig aber auch zu gucken, was bringe ich natürlich als Begleiter mit. Und je mehr ich meine, ja, ich mag diese Buzzwords immer nicht, aber so Schattenarbeit und diese ganzen Sachen, also dieses einfach, setz dich ins Feuer, setz dich in deine Scheiße und bearbeite das. Weil sonst ist diese Begleitung ja immer ein Transferieren deiner eigenen Themen und deiner eigenen Schatten oder deiner eigenen Muster, die du im Leben mitbringst. Und ich finde, das sollte halt nicht sein. Also, und da, auch da gibt es, so ein bisschen länger auszuholen, also ich glaube, auch da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. Und ich glaube auch, dass wenn wir diese Substanzen nach, sagen wir mal, Europa nehmen und es sind nicht unsere Substanzen, die hier wachsen, so wie Pilze, dann ist natürlich die Frage, inwiefern so auch dieses Cultural Appropriation, also wie viel von der Kultur bringen wir hier rüber und eignen sie uns an, was uns eigentlich gar nicht zusteht. Das ist das eine. Aber natürlich sind es auch natürliche Substanzen und vielleicht gibt es hier in unserem Breitengraden einfach andere Möglichkeiten, auch damit zu arbeiten und mit ihnen sehr sinnvoll zu arbeiten und sehr respektvoll zu arbeiten. Und ich glaube, da ist noch ein Weg, den wir beschreiten werden müssen, in diesen Breitengraden zu gucken, wie können wir das auf eine respektvolle Art und Weise und doch vielleicht anders machen. Habe ich keine Antwort zu. Und gleichzeitig einfach zu gucken, die Leute so zu schulen, die diese Begleitung machen, dass sie nicht ein neutrales Gefäß sind, aber dass sie sich der Dinge bewusst sind, die bei ihnen aufkommen in so einer Begleitung und immer wieder in die Selbstreflexion zu gehen, weil einfach, und das ist ja schon in einem therapeutischen Kontext oder in einem Gespräch, wir sind immer miteinander verbunden, wir sind immer irgendwo eins und das Thema mit, was ist es auf Deutsch? Sorry, mir fällt immer nur das Englische, Transference, Counter-Transference ein, also Übertragung, Gegenübertragung.
Ja.
Was ja ganz oft einfach sowieso schon stattfindet. Und das ja in dem Kontext noch viel mehr ist, wenn einer in diesen Sphären unterwegs ist und dieser Raum geschwängert ist von dieser Energie. Und selbst wenn man nichts nimmt als Begleitung und in diesem Raum ist, merkt man ja die Substanz. Man merkt diese Schwingung und man ist da drin. Und da muss man sich, finde ich, noch viel mehr dessen bewusst sein, was ist in mir, wie bin ich heute drauf, kann ich das überhaupt halten für denjenigen, warum will ich dem gerade helfen, wenn er weint, ist es was, was ich eigentlich will oder ist es wirklich was, was derjenige will, ein ganz, ganz simples Beispiel, aber da gibt es ja unglaublich viele Reflexe oder Impulse, die wir dann plötzlich haben, wo wir denken, und gerade wenn wir uns halt nicht so gut kennen, dann werden wir plötzlich zum Heiler und legen mal hier die Hand auf und legen mal da die Hand auf und da werde ich halt tatsächlich so ein bisschen fuchsig, wenn ich das sehe, weil ich finde, das ist halt einfach nicht, nicht akkurat, um sowas zu tun. Ja,
ja, das ist ein super spannendes Themenfeld. Vielleicht können wir da ein bisschen reinbohren, weil ich finde das, ich bin da bei dir. Ich komme ja auch, sag ich mal, aus der, sag mal, wenn ich Plant Medicine Shipibo schule, wenn es jetzt um Ayahuasca geht und der Shipibo-Style ist, keiner wird angefasst. Also du sitzt in Zeremonie, die Schamanen, die Maestro, Maestras machen ihre Arbeit, die singen ihre Ikaros, aber du wirst von keinem berührt, weder von deinem Nebenmann, Frau, von den Schamanen, von den Facilitatern, no touch. Und alles passiert in diesen Räumen without physical touch. Wenn ich jetzt auf die komplett andere Seite gehe und gucke, wie so im westlichen Format auch potenziell körpertherapeutisch gearbeitet wird, da liegt man aufeinander, da wird zusammen geatmet, da passieren Dinge, das ist ein komplett anderes Camp. So, und ich bin ja auf der Suche, genau wie du, ich habe noch keine Antwort, aber wir machen ja Field Research sozusagen, aber ich bin der Meinung, wir brauchen halt was in der Mitte liegt. Irgendwie. Ne? Wie wir das formen und fallen und so, das entscheiden wir, aber für mein Verständnis und wie ich das sehe, für die breite Masse, die hier diese Arbeit suchen wird im Westen, Zentraleuropa, ist so, wer von denen, sag mal, wie viel Prozent von diesen Menschen wäre bereit für so eine Erfahrung im Dschungel und diesen ganzen Prozess auf sich zu nehmen, um das alles zu tun? So kaum jemand wird das machen. Sollen sie auch nicht und es ist auch nicht für jeden. So. Mhm. Wie viele Leute würden sich aber in einen Breathwork Circle setzen mit jemandem, dem sie vertrauen, uns erstmal so einen Zustand zu erfahren, wo auch berührt wird, wo man danach noch tiefer in die Prozesse, vielleicht macht man eine Energiemassage und kann da mal einsteigen in so eine Arbeit. Sehr viele. So, und wie kriegen wir es jetzt hin, dass wir eine Mischung finden zwischen diesen Welten, aber gleichzeitig das, was du gemeint hast, Cultural Appropriation achten und diese, ich glaube, und in dem Paar teilen wir, die Ehrfurcht und den Respekt vor dieser Arbeit nicht verlieren. Weil für mich ein riesiger Teil, und das ist die Frage an dich, in diesen Räumen, zumindest so wie ich sie kreiere, so ich weiß, wie du sie auch kreierst, ein immer eine Achtsamkeit und eine Präsenz darauf liegt, was wir hier gerade machen und woher das kommt. Und diese Ehrfurcht vor diesen Prozessen und vor die Demut, die damit einherkommt, dass wir gar nichts tun und dass wir nur in die Hingabe gehen und diese Prozesse passieren aus Gnade und aus der majestätischen Schönheit des Lebens. Und du dann die einzige Antwort darauf aus meiner Sicht sein kann, wow. So einfach nur, wow. So, danke, tschüss. Und da rein, so dieses, wie viel davon hängt von diesem Part ab, den du aus meiner Sicht nur, so geht's mir, so wirklich von innen heraus spüren und fühlen kannst, wenn du es halt erfahren hast, wo es herkommt. So.
Und ich habe das, deswegen resoniert es sehr krass mit mir, was du gerade aus Mexiko erzählt hast, weil es hat mich direkt nach Peru gebracht und wo ich meine erste, sag ich mal, so eine Linienerfahrung hatte, was mich einfach komplett zerbrochen hat. Aber hätte ich das nicht gehabt und auch in diesem Kontext die Berührung, die ich durch den Schaman hatte, der das initiiert hat und was dann passiert ist dadurch, könnte ich das jetzt nicht so sagen und in mir tragen als so einen Schatz, den ich jetzt gerne auch mit in diese Arbeit bringen möchte, weil ich weiß, für mich war das so ein wesentlicher Aspekt von diesem Prozess, dass ich ja in so einer Dankbarkeit und Demut für das, was dort passiert ist, so reich beschenkt werden durfte. Versus, ja gut, gib mir das Ding jetzt halt Pille rein und wir machen das halt schnell. Ja, und da mal vielleicht so rein, Mikro zu dir, wie du das siehst.
Das hast du schön beschrieben. Und ich sehe das tatsächlich auch sehr so. Ich glaube auch, dass, ich meine, auch Ayahuasca ist ja nicht Ayahuasca. Also wenn du da in Südamerika schaust, gibt es ja einfach sehr unterschiedliche Länder mit sehr unterschiedlichen Traditionen, mit sehr unterschiedlichen Arten, die Pflanzen auch zusammenzustellen, zu brauen oder auch nicht zu brauen und auch dementsprechend eben unterschiedlich, wie in den Zeremonien gearbeitet wird. Und auch da gibt es ja Traditionen, die auch Reinigungen während der Zeremonie machen, während du unter Substanz bist. Mal ganz abgesehen davon, dass es halt nach wie vor auch tatsächlich sexuelle Kontakte in solchen Sachen geben kann, was natürlich nicht der Sinn der Sache ist letzten Endes, aber aus deren, sagen wir mal, Kosmologie heraus manchmal tatsächlich irgendwo Sinn zu machen scheint. Aber dennoch wird ja auch da in der Zeremonie manchmal was mit dir gemacht, wenn du in einem Prozess bist, wo du gerade eine Reinigung brauchst, so. Aber das sind halt Leute, die irgendwie seit 20, 30 Jahren mit diesen Medizinen arbeiten, mit den Energien arbeiten, mit den Spirits dort vor Ort arbeiten, die mit dem Ort dort connected sind, bla bla bla. Und hier ist halt die Frage, also ich finde auch Körperarbeit super. Ich arbeite total gerne auch an Menschen in Sessions, wenn ich 1:1 arbeite und halt in einem Raum bin. Und ansonsten arbeite ich sehr, sehr viel mit somatischen Sachen. Aber es ist halt eher ein, ich lade die Person ein, da selber reinzugucken. Und gleichzeitig glaube ich, dass das halt eine super Arbeit für davor und danach ist, aber nicht für in der Session. Ich glaube einfach, dass da im Zweifel, aber das ist auch meine persönliche Haltung, ich untergrabe die Weisheit der Substanz und den Plan der Substanz, wenn ich dort interagiere. Das heißt nicht, dass ich jemanden da liegen lasse, wenn er irgendwie sabbert, sich eingesaut hat und irgendwie nicht mehr klarkommt. Dafür bin ich ja dann da. Aber es geht nicht darum, wenn jemand gerade mal irgendwie anfängt zu weinen, direkt hinzulaufen und denjenigen zu unterstützen, um es besser zu machen. Sondern das ist halt der Prozess. Und das ist das, was im Zweifel die Substanz gerade macht. Und was derjenige dann im Zweifel auch braucht. Und das ist tatsächlich was, was ich tief in mir glaube, also wo ich einfach auch diese Mystik, dieses Spirituelle auch als wichtigen Bestandteil sehe. Und ich weiß, dass es auch Leute gibt, die das halt, die sagen, na, das ist jetzt alles Wissenschaft und das müssen wir so machen, das ist dann clean und hier gibt es die Tablette und dann hast du die Erfahrung des Ayahuascas, aber ohne übergeben und ohne die Visuals, weil das ist ja nur irgendwie so ein Beiprodukt. Für mich ist das tatsächlich so ein bisschen, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und wie effektiv ist das dann am Ende? Und da habe ich halt so meine Zweifel. Aber ich bin auch offen für Überraschungen. Also ich bin gespannt, was die nächsten Jahre sich da so entwickelt raus. Ich persönlich an dieser Stelle heute gehe einfach davon aus, für mich ist es wichtig, davor und danach gerne auch körperlich zu begleiten, in einer respektvollen Art und Weise, in der Schnelligkeit, die auch der Klient handeln kann und braucht. Und gleichzeitig in der Session hands-off, aber ich halte den Raum. Und ich glaube, das ist eben, genau das kannst du nur machen, wenn du selber diese innere Arbeit gemacht hast oder machst. Weil ich glaube auch nicht, dass wir jemals fertig sein werden. Und das ist auch in Ordnung. So, also ich bin fernab von fertig sein. Da werden immer wieder neue Dinge dazukommen. Aber ich bin bereit, mich immer wieder damit auseinanderzusetzen.
Yes. Die Grundvoraussetzung, die für mich die Eintrittskarte ist, um dann diese Arbeit machen zu können, ist die Bereitschaft. Und ja, eigentlich die Bereitschaft, sich diesen Themen selbst zu stellen. So, mehr kannst du nicht machen. So, ja. Und der Rest ist Learning, Erfahrungen sammeln, Prozess gehen, verlaufen, wieder zurückfinden Lampe an, Lampe aus. Und ja, ich bin da bei dir. Ich bin auch der Überzeugung, eine Ayahuasca in der Capsule, so dein Trip für zu Hause und tschüss. Ja, wir werden es ja sehen in ein paar Jahren, aber deswegen geht mir so das Herz auf, wenn ich dich da sprechen höre, zu diesen Erfahrungen in dem Setting. Allein die 10 Tage bei dir in Mexiko, mit dem allem, was du erzählt hast, ohne Substanz, ist ja schon ein Trip. Also. Und das ist wieder was, was halt leider nicht jeder machen kann und machen wird. Aber da diese Essenz daraus, aus dem Ganzen, so gut es geht, zu verkörpern und mitzubringen, die Arbeit, die es dann hier drüben geben darf, das ist zumindest für mich die Marschrichtung und die Ausrichtung. Ich habe jetzt noch keine finale Antwort, aber ich meine, wir haben ja schon öfters gemeinsam auch Räume halten dürfen und Zeremonien begleitet. Ist so, ich glaube, wir nähern uns da schon sehr, sehr gut diesem Mittelweg. Und für mich ist es so ein In-Between-State, der sehr wohl diesen Spiritual Part und über den, zumindest wenn wir jetzt über Psilocybin reden, alles, was psychedelisch wirkt, auf einer hoch genügend Dosis, die Leute selber dann auch begreifen danach. So, aber es muss halt der Raum da sein und die Einladung, sich auch dahin begeben zu dürfen und auch eine Antwort zu haben, für was da potenziell passiert. Also den komplett auszugrenzen, wenn du gerade Gott getroffen hast und dann sagen jetzt, also hier, deine Synapsen waren gerade alle an und hast dir alles eingebildet, aber wie geht's dir jetzt gerade? Und da brauchen wir, glaube ich, die richtige Antwort für. Ist aber schön mit dir, das gemeinsam uns diesen Kern da so ein bisschen zu nähern. Ja.
Ja, und ich glaube auch gleichzeitig, also ich kenne auch Leute, die einfach dann auf Retreats gehen, wo die Substanz gegeben wird und wo es halt wenig Zeremonie gibt. Auch weil die Leute sagen, es ist halt, sie sind keine Schamanen, sie sind keine Medizinleute, sie können das auch nicht und wollen das nicht. Und gleichzeitig hat die Substanz aber ja ihre eigene Wirkung und ihren eigenen Spirit. Und auch da passiert ja genug. Also es ist auch dieses, vielleicht muss ich es dann auch gar nicht aufmachen, vielleicht ist das die Form, wie es dann hier funktionieren könnte. Und ehrlich gesagt ist mir das fast noch lieber, als wenn sich da jemand hinsetzt und einen Federschmuck aufsetzt und dann sagt, ich bin jetzt hier der geborene Schaman und hier ist die Substanz und nimm sie und ich regel den Rest. Das finde ich noch beängstigender, als zu sagen, hier ist die Substanz, die wird mit dir arbeiten und wird das tun, was sie tun will. So, also ich glaube, es wird immer was passieren. So, das glaube ich schon. Und es ist halt die Frage, geht man halt vielleicht noch weiter und geht dann vielleicht auch mal in den Dschungel und guckt sich das dort an, sucht sich die Leute gut aus, mit denen man dort arbeiten möchte, weil auch da natürlich mittlerweile so dieser ganze Tourismus mehr als angekommen ist und viele Leute auch dort auf den Zug aufspringen, was ich auch sehr verstehen kann, weil das einfach Geld bringt. Aber man auch dort einfach aufpassen muss, weil es tatsächlich einfach diese geistigen, spirituellen Welten, da funktionieren die Regeln halt nicht so wie hier in unserem doch sehr verstandgeprägten, gerade europäischen Raum. Und wir die Dinge da nicht greifen können und es teilweise halt wirklich eine andere Welt ist. Und da jemanden zu haben, der dort dafür sorgt, dass du sicher bist, und sich nicht daran bereichert, dass du dort unsicher bist, ist halt sehr wichtig.
Absolut. Die Leute, die bei euch, du hast gesagt, es kommt mir gerade, ihr seid noch 35. Ich erinnere mich bei dem ersten Talk, den wir hatten. Weißt du, mit wie viel seid ihr gestartet? 45, 10 mehr?
Ich glaube, so um den Dreh, ja. Also ganz am Anfang, glaube ich, waren wir sogar fast 50, aber da sind schon ein paar rausgegangen. Ich meine, das ist ja immer so, ne? Also gerade wenn du so ein 3-jähriges Programm machst, du hast immer Leute, wo das Leben dazwischen kommt. Und es sind ein paar auch rausgegangen, einfach aus wirklich persönlichen Gründen. Man verliert halt immer Leute auf dem Weg. Aber ich finde dafür, dass wir jetzt ein bisschen mehr als zwei Jahre unterwegs sind, sind doch noch sehr viele da drin und sehr committed.
Als ich dein Curriculum gesehen habe, hätte ich nicht 35 getippt im letzten Drittel. Ich habe deutlich weniger getippt. Ja, cool, es sind noch so viele. Das ist ja weltweit verteilt, ne? Hat ja einen internationalen Blumenstrauß da.
Ja, also es ist schon eher Amerika, Kanada. Mhm. Ist, glaube ich, ein Großteil. Und dann hast du halt ein paar Europäer und ein paar tatsächlich dann noch weiter verstreut. Aber Großteil ist schon USA, Kanada.
Und das ist jetzt auch wieder was, okay, wenn du da so zu breit geht, eben schaust, was für Mindsets die Leute mitbringen, würde man sagen, jetzt predominantly white, ja, also von den Leuten, die da sind wahrscheinlich, die alle in Art und Weise, so wie du oder wir, diese Arbeit vermeintlich für sich selber lernen wollen, ob sie dann auch irgendwie weitergeben wollen. Und jetzt die Frage, wenn du mal so im Schnitt deinen ganzen Klassenraum dir reinziehst und mal so überlegst, wo die Leute herkommen, was die damit vorhaben, wo ihr grün seid, wo ihr nicht grün seid, kannst du da so ein bisschen ein Summary ziehen für dich, was dir da gespiegelt wurde und was dir geholfen hat, vielleicht auch in Meinungsunterschiedlichkeiten mehr zu dem zu kommen, wo du jetzt gerade bist und was für dich sich richtig anfühlt?
Also es ist natürlich ein sehr breiter Schnitt, sowohl was kulturell das Ganze angeht, als auch backgroundmäßig. Also wir haben Leute da drin, die halt Psychiater sind, die Mediziner sind, gleichzeitig aber auch Hairdresser und Musiker. Also es ist halt ganz breit. Und es ist auch nicht so, dass jeder dann sagt, ich mache jetzt die Ausbildung, damit ich danach dann als Guide oder als Therapeut oder sowas arbeiten kann. Also es gibt auch viele, die das einfach für ihren eigenen Prozess machen, die sagen, ich weiß nicht, ob ich jemals wirklich jemanden begleiten möchte. So. Und das ist auch vollkommen okay. Und gleichzeitig ist es halt, du arbeitest an dir und du arbeitest in der Gruppe. Also ich glaube, für mich war so das größte Learning auch, diesen Gruppenprozess zu sehen und zu begleiten. Und das halt, was ich am Anfang auch schon einfließen habe lassen, dieses, wenn da Clinch ist, wenn da Körner im System sind und diese ganzen Zahnräder zum Stoppen kommen, dass es nicht darum geht, diese Körner klein zu malen und dann weiter zu malen, sondern dass es halt darum geht, auf diese Störungen zu gucken und das tatsächlich auf einer respektvollen Art und Weise miteinander auszutragen. Und ich glaube, das war für mich sehr, sehr wertvoll an dieser Gesamtgruppe und an der Begleitung, die wir hatten, weil wir halt auch natürlich abhängig von unseren Reisen, die wir da machen und unabhängig davon und unabhängig auch von den Online-Seminaren, die wir haben, wo wir halt einfach lernen von wichtigen Leuten, geht es halt auch einfach darum, als Gruppe gemeinsam zu wachsen. Und ich weiß noch, dass unser Leiter irgendwann, ich glaube nach dem zweiten Seminar, was wir hatten, hat er gesagt, und, seid ihr schon miteinander verstritten? Habt ihr schon Krieg? Nicht? Oh ja, dann müssen wir das mal ändern. Und das ist halt einfach, das gehört dazu und das auszuhalten. Und ich bin, glaube ich, auch von meiner Art her immer und von meiner Erziehung her, von meiner Prägung her doch ein sehr, sehr friedvoller Mensch. Und für mich war immer Streitigkeiten, oh, das ist, hat in mir gebrodelt und ich wollte, dass das schnell wieder weg ist. Und ich habe darüber sehr gelernt, tatsächlich meine Position zu vertreten, in Diskussionen zu gehen, aber respektvoll miteinander in Kontakt zu gehen und auch zu bleiben und nicht aus diesem Kontakt rauszugehen. Und das, finde ich, wurde dort immer sehr, sehr gut begleitet. Das ist natürlich, es ist nie alles perfekt. Wenn du so ein Programm machst, gibt es immer Sachen, die auch nicht perfekt sind. Das ist so. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, hat das sehr, sehr viel geholfen. Und für mich persönlich halt auch nochmal, ich meine, ich lebe vornehmlich in Europa. Wir haben ganz andere Themen als die Menschen, die in USA aufgewachsen sind, die vielleicht als Farbige in USA aufgewachsen sind, in gewissen Teilen. Und da halt auch diese unterschiedlichen Annahmen mitzubekommen, die mir teilweise überhaupt nicht bewusst sind, das einfach mitzukriegen, damit zu arbeiten, da ein Verständnis für zu haben, da auf den Nenner zu kommen etc. Und ich finde, das war halt nochmal ganz unabhängig von den psychedelischen Reisen auch nochmal Prozesse, die halt in dieser Gruppe aufgekommen sind und die gelöst werden wollten.
Ja, schön, weil du das gerade sagst, kommt mir gerade letztes Jahr im Sommer, hatten wir das erste internationale Retreat bei uns und das war für mich mit das schönste Event bislang. Weil wir da verschiedene Nationen zusammen hatten und auch verschiedene Farben, endlich mal. So, und ja. Auch die Sprache war Englisch, obwohl viele Deutschsprechende auch dabei waren, kein Problem. Weil man sich ja da sowieso auch anderweitig versteht und kommuniziert, aber das war schön für mich dann auch in Retrospektive da zu sehen. Ja, guck mal, die kommen alle aus anderen Teilen der Welt und haben alle ihre eigenen Prägungen und Sachen und Kulturkreise und ganz anders. USA, der war mehr hier Christianity aufgewachsen und da gibt es zwar das aus Afrika und da gibt es ganz andere Themen, aber da kommen wir zusammen in dem Kreis und dann sagt jeder sein Päckchen, das er hier gerade mitbringt, um sich das anzugucken. Und am Ende sitzen alle im Raum, 3 Tage, 4 Tage später. Und nichts von diesen Unterscheidungen oder Unterschiedlichkeiten ist mehr im Raum. ist alles plötzlich begradigt und die Leute sitzen da und realisieren, wollen alles Gleiche. Und das ist das Humblinge, das Berührende da drin, was mich immer zu meinem Warum führt danach, ist dieser Moment danach, zu sehen, wie dieses ganze Gerüst an Fassade und an Vorstellung und an Urteil und an Meinungen und an allem, was dazwischen steht, wegschmilzt und wegschmelzen kann, und wir in so einer wahren Begegnung zueinander finden können, um in dieser Normalität zu landen, die nichts braucht eigentlich, außer dieser Entscheidung, uns so zu begegnen und dann zu checken, yo, ist alles schon da, und die Leute checken es dann zum ersten Mal vielleicht, dass sie so eine Möglichkeit haben, mit sich und mit anderen im Kontakt zu stehen. Und das bringt mich dann zu dem Part, den ich vielleicht am Ende mit dir hier beleuchten will, weil du hast selber gesagt, Integration, das glauben Leute, es ist so ein bisschen Mandalas malen und dann ist es passiert. Nee, das ist ein Lifestyle und ein Mindset-Shift. Mhm. Ich hatte gestern einen Talk dazu, zur Stille und zur Meditation, und da ging es um, was sind so die Haupt-Mindset-Shifts, die wir brauchen, um überhaupt da reingehen zu wollen in die ganzen Themen. Aber bei dem Part, und ich rede ja hier immer und immer wieder über das Thema, weil Integration für mich auch am Anfang einfach ein Fremdwort war auf der Reise und ich hatte keinen Plan, und diese Wichtigkeit und das Verständnis von Integration zu begreifen. Vielleicht angefangen mit, was du jetzt über die 2,5 Jahre Studium jetzt oder was mitbekommen hast, was dein Bild auf Integration verändert hat. Von den verschiedensten Kulturkreisen, aus verschiedenen Medicine Practices und durch deine eigenen Prozesse. Wenn es was gibt, was du rausgreifen kannst, sonst auch gern frei raus. Aber was hat das mit dir gemacht in puncto Integration von diesen Erfahrungen?
Also für mich hat es, glaube ich, nochmal einen anderen Blick auf Zeit geworfen und Zeit in der Integration. Weil ich einfach, wie ich am Anfang auch gesagt habe, gemerkt habe, dass manche Themen, die kommen nicht nach 2 Wochen nach der Reise, die kommen nicht nach 6 Wochen nach der Reise, sondern das sind Stückchen für Stückchen, die sich aufbauen, die wie so ein Puzzle auch da wieder zusammenwachsen und es irgendwann Sinn macht, wenn man zurückblickt. Und gleichzeitig würde ich sagen, es ist halt alles Integration. Und ich glaube, dass da jeder auch einen unterschiedlichen Weg, eine unterschiedliche Schnelligkeit, eine unterschiedliche Intensität auch hat. Dass nicht jeder eine intensive Begleitung direkt danach braucht. Also dass das manchmal einfach so ist, dass dann 2 Wochen Piano machen, sich Ruhe gönnen, viel schlafen, ganz viel schon Integration ist. Und das ist gar nicht das ist ja auch wieder so ein bisschen unsere westliche Annahme, dass wir müssen da Listen schreiben, wir müssen da nach einem Plan vorgehen, wir müssen da pipapo. Ich habe jetzt so einen Integrationsguide mal für meine Klienten zusammengestellt, wo so ein paar Basics irgendwie drin sind und wo natürlich auch wieder irgendwie Modelle drin sind, weil das unserem Gehirn einfach hilft, sich an was festhalten zu können. Aber auch zu sagen, du hast die Freiheit, das so zu machen, wie du das fühlst, wie du das gerade für richtig hältst, das, was gerade in deiner Kapazität steht. Und ja, wir sind halt hier in unserer Welt, sind wir halt nicht im Dschungel, wir sind nicht in unserer Großfamilie, mit der wir dann täglich irgendwie schöne Dinge zusammen machen, sondern wir müssen halt irgendwie arbeiten gehen, haben vielleicht einen Job, den wir gar nicht mehr gerade wollen oder der einfach sehr fordernd ist. Wir haben vielleicht noch irgendwie Kinder zu versorgen und das zu organisieren, Haushalt etc. Und dann ist Integration eher so ein Add-on, was vielleicht gar nicht leistbar ist. Und dann halt zu gucken, wie wenn du meditieren lernst, hör auf, irgendwie gleich am Anfang eine halbe Stunde zu meditieren. Das machst du nach einer Woche nicht mehr. Sondern guck, was sind so die kleinsten Sachen, die du in deinen Alltag einführen kannst, die dir nicht wehtun, wo du nicht merkst, boah, jetzt muss ich das auch noch machen. Sondern klein anzufangen. Und dann gibt es vielleicht Zeiten, wo du mal mehr Zeit hast für diese Integration. Und auch da gibt es ja die unterschiedlichsten Ansätze, die unterschiedlichsten Modelle. Und ich glaube, da muss jeder irgendwie seinen Weg drin finden, da das Richtige zu finden, den richtigen Weg zu gehen. Aber für mich ist es halt nochmal dieser Punkt von Zeit. Und wenn es nach 3 Monaten ist, dass du merkst, oh, jetzt kommt was hoch, da brauche ich doch mal irgendwie Begleitung, dann such dir jemanden, der das begleitet. sei es ein Coach, Therapeut oder irgendwer, der da nochmal von außen drauf guckt, weil ich glaube, das ist halt nach wie vor etwas wahnsinnig Wichtiges, jemanden, der neutral, eine neutralere Position hat, der aber Verständnis dafür hat, was du durchmachst, da drauf gucken zu lassen und in Sparring zu gehen. Und das ist einfach so viel wert. Und ich würde mir wünschen, dass Menschen das öfter auch in Anspruch nehmen. Also ich glaube, es gibt ja mittlerweile auch Studien, die darüber reden oder darüber halt Forschung gemacht haben, was so die Nacheffekte nach psychedelischen Reisen sind. Also wir reden ja immer alle sehr, sehr positiv und das ist ja auch so ein bisschen so diese psychedelische Renaissance gerade, dass alle müssen Psychedelika nehmen, das ist super und das verändert die Welt und am liebsten irgendwie LSD ins Grundwasser und bla bla. Aber man sollte ja nicht vergessen, dass das auch ein scharfes Schwert ist. Es gibt Menschen, denen tut es nicht so gut. Die haben danach Probleme und die haben danach auch relativ lange Probleme im Zweifel. Und das halt nicht totzuschweigen, sondern halt auch da dieses Harm Reduction, wie kann man Sachen auch vorbeugen, dass solche Sachen vielleicht nicht passieren. Und wenn sie passieren, obwohl sie nicht passieren sollten, wie kann man den Leuten halt ein Auffangnetzwerk bieten, wo sie wirklich mitarbeiten können, was ihnen hilft, was sie unterstützt. Und ich finde, das ist halt auch nicht totzuschweigen. Und das ist auch Integration. Und das kann dann im Zweifel sehr, sehr lange dauern.
Ja, schön gesagt. Und einen Punkt noch hinzuzufügen, würde ich sagen, wenn jemand dich begleitet im Prozess danach, der Einfühlverständnis mitbringt und dich da drin sieht und fühlt, ja, bestenfalls natürlich auch Erfahrung hat mit der Substanz und weiß, was da passiert. Und diese Und du sagtest, Zeit hat sich für dich, der Aspekt Zeit hat sich für dich geschärft oder neue Beziehungen entwickelt. Das ist schön spannend, dass du das sagst, weil mir gerade kam als Beispiel, um das vielleicht zu illustrieren, als ich letztes Jahr in Peru eine sehr intensive Ayahuasca-Runde hatte und mir dachte, wie du, warum habe ich es gemacht? Der Moment. Und mir dann in diesem Moment im Journal aufgeschrieben habe, was ich mir so sehr gewünscht hätte. Hab in dem Moment. Und klar, dass da gab es auch noch Krankheit davor und so, es hat da hingeführt, aber in dem Moment war alles so schwer und so anstrengend, in diesen tiefen, dunklen Räumen zu sein, dass ich mir nichts sehnlicher gewünscht habe als Leichtigkeit. Leichtigkeit. Waren die nächsten 3 Wochen nicht von Leichtigkeit gesegnet und auch die Wochen und Monate danach, da ich gesucht nach der Leichtigkeit. Seit 2 Wochen ist mein Leben gezeichnet von Leichtigkeit. Und jetzt kann man da reingucken, warum, weshalb, wieso und glaubt man da dran oder nicht. Aber ich sag nur für mich, die Integration von dieser Reise, um die Leichtigkeit ins Leben zu holen, waren für mich jetzt 8 Monate. Und um dahin zu kommen in die Leichtigkeit, musste ich verstehen, dass ich durch die Schwere, die ich mir selber kreiere, mir die Leichtigkeit versperrt, die ganze Zeit da ist. Und das mal zu kapieren und dann zu verstehen, in welchen Loops das in meinem Leben auftritt, um dann sagen zu können, ah ja, jetzt habe ich ihn und jetzt beende ich diesen Loop und trete aus. Und was ich gemacht habe, ist nachher nichts hinzuzunehmen oder irgendwas, sondern ich habe verstanden, was mich da gerade blockiert hat vor der Leichtigkeit und habe das einfach dann sein lassen. Und dann war das die Entscheidung nachher und das war dann vorbei damit. Zum Thema Integration, was passiert da? Ja, das ist kein, ich entscheide mich, das zu tun und dann ist es integriert. Dass du du darfst lernen zu verstehen, wie du funktionierst und wie du dich selber sabotierst auf dem Weg zum zufriedenen, erfüllten Leben. Und wenn du da keine, sag ich mal, Grundpsychoedukation hast, nicht verstehst, wie deine Psyche und deine Dynamiken funktionieren und wie das Ganze abläuft, hol dir auf jeden Fall Hilfe, weil du wirst nicht da rauskommen alleine, weil, guess what, es ist so designed, dass du in diesem Unbewussten bleibst, bis dir jemand sagt, jo, da, geht's raus. Aber du findest den Ausgang sehr, sehr selten alleine, wenn du dich nicht sehr intensiv damit beschäftigst und da reinguckst. Und es hilft unglaublich. Und wie viele Guideposts und Teacher und Gespräche und so weiter ich hatte auf diesem Prozess, um dann dahin zu kommen. Unglaublich. Ja, unglaublich. Jede Begegnung hat danach dazu geführt, aber es ist das Lernen für mich der Bewusstseinsschärfung, zu kapieren, dass ich jeden Moment nach dieser Erfahrung die Möglichkeit habe, zu integrieren, was mir dort gezeigt wurde. Und zwar durch jede Begegnung, die im Außen passiert.
Ja.
So. Und das ist für mich ein Mindset-Shift. Das ist allen voran, bitte verstehe, dass es darum geht, das in einem Day-to-Day zu applizieren und nicht an einem Tag und oder wenn der Call ist mit dem Integrationsexperten, sondern nein. Oft ist es ja auf der psychedelischen Erfahrung alles klar. Ne? So, ja, jetzt haben wir es alle verstanden und kein Problem. Okay, wie übersetzen wir jetzt das, was da oben so klar war und so natürlich, logisch, darüber? Es ist nicht easy und manchmal brauchst du halt echt lange Zeit. In dem Fall jetzt bei mir über ein halbes Jahr. Und das hat sich bei mir, deswegen führe ich das gerade so weit aus, auch erst seit jetzt 3 Wochen hat es Klick gemacht in dem Aspekt, wo ich mir dachte, ja, schau mal an, wie krass. Ja, die Leichtigkeit ist ja nice. Jetzt ist die da und hast danach gefragt, aber das heißt nicht, dass die Schwere deswegen weg ist, sondern das heißt einfach nur, jo, die ist jetzt halt auch da. Und das sind alles so, das ist so interessant, ne? Aber wenn man an so einem Problem, ich war vor 3 Wochen an dem Punkt, wo ich mir dachte, wow, ich habe da auch nur den Kopf geschüttelt und gedacht, so geht's halt. Das ist so unglaublich spannend, schön, interessant und auch painful zugleich. Aber wenn dieser Moment kommt und du realisierst dann, oh, ich kann das jetzt wirklich loslassen und verstehst, ich habe es auch selbst kreiert und ich kann es jetzt auch entscheiden, dass es nicht mehr so ist, da kommt wieder diese Ermächtigung rein, von der du vorhin auch gesprochen hast. Es kann dir auch keiner nehmen. Deswegen ist auch die Integrationsarbeit ein Weg, den du gehst und dir sehr wohl Unterstützung und Guidance holen kannst, aber dieses, ich muss da hoch den Berg, das musst du machen. Nur dann kommst du an den Punkt, wo du verkörpert nachher sagen kannst, so, okay, das Thema ist auch durch. Und wenn der nächste Zyklus kommt und wieder winkt und sagt, nochmal zurück ins alte Muster und du dann erkennen kannst, nee, da waren wir jetzt schon 3-mal drin, machen wir nicht mehr. Aber das muss erfahren und durchlebt werden, damit du das selber entscheiden und dann lenken kannst.
Ja, und ich glaube, also das auch, du hast gerade Zyklus gesagt, das finde ich halt auch spannend, weil es Zyklen sind, weil wir in Zyklen funktionieren, weil die ganze Welt um uns herum in Zyklen funktioniert. Ich habe eine Kollegin von mir macht gerade ihren PhD in Somatic Ecology. Long story short ist, sie hat praktisch eine Übersicht geschaffen mit verschiedenen Elementen in der Natur, in der Welt, wie diese Zyklen sind. Und in diesem Zyklus ist es halt, gibt es immer einen Bereich, wo es über Schmerz, Verlust, Tod oder einfach Verletzlichkeit geht, weil du sonst nicht weiterkommst. So wie die Rose, die irgendwann die Blätter verliert und in dem Moment ist sie aber eigentlich von der Potenz her am stärksten, also ihre Kraft ist eigentlich am stärksten. Die Schlange, die sich häutet, um sich häuten zu können, wird sie blind. In dem Moment ist sie unglaublich verletzlich und sie geht in diese Transformation. Und ich glaube, das kann man auch sehr auf diesen Zyklus eben rund um Psychedelika anwenden, weil das nicht, wir machen das nicht, um eine schöne Erfahrung zu haben und danach ist unser Leben super und dann bleibt das auch so, sondern es ist eine Entscheidung, die wir treffen, wenn wir die treffen möchten, die so oder so aussehen kann und danach auch erfordert, dass wir manchmal durch echt dunkle Täler gehen, um zu wissen, das ist ein Teil dieses Zyklus und der ist wichtig, weil ich sonst das Licht dahinter gar nicht sehen könnte.
Yes, to that. Und da sind wir wieder beim Warum und die Effizienz dieser Arbeit. Du hast vorhin von Studien gesprochen, wie effizient die Nachwirkungen von Psychedelika irgendwas sind. Und nicht, ich nehme an, da kam raus, weniger effizient, wenn danach nicht integriert wird. So. Und je effizienter, desto mehr hast du da an dir reingeschaut mit jemandem, der dich begleitet hat da drin. Und deswegen ist ja bei uns auch so, der Fokus mittlerweile sehr stark auf dieser Langzeitbetreuung und diesem wirklichen effizienten Umsetzen danach, wo es aus meiner Sicht einfach zukünftig auch so viel Bedarf geben wird, weil ich tatsächlich sehe, ja, wenn es jetzt hier jeder anfängt, mit den Substanzen durch die Gegend zu schmeißen und die Leute halt nach dieser Wunderwaffe suchen, die sie ja oftmals auch propagiert wird, die sie nicht sind, dann gibt es eine Menge Arbeit zu tun, fürchte ich. Und deswegen finde ich schön, wenn wir hier so oft drüber reden können, weil ich glaube, es ist noch sehr jung alles hier. Du bist da auch, sag ich mal, mit vorne dabei, was das ganze Feld angeht, auch durch deine Arbeit und auch die Perspektive, die du mit reinbringst, auch, sag ich mal, Business-Sicht und jetzt dieser Spiritual Medicine Work-Sicht. Super, super, glaube ich, wichtig, dich da auch zu hören drin. Deswegen, ja, finde ich es geil, dass du heute ein bisschen weiter ausgeholt hast und dich auch sehr berührbar gezeigt hast. Das war schön. Super Gespräch mit dir gewesen. Und ich kann dich da drin sehen und auch spüren. Der gleiche Kern, der mich berührt hat, da drüben, diese Arbeit dann hier in irgendeiner Art und Weise so nahbar wie möglich vermitteln zu können. Und deswegen arbeiten wir auch zusammen.
Deswegen. Genau.
Vielen, vielen Dank.
Ja, und ich glaube, deshalb liegt mir halt auch so viel daran, dass tatsächlich auch in Zukunft die Ausbildung da sehr fundiert sein wird. In welcher Form auch immer. Also ich glaube, also bei mir sind auch gerade viele Projekte auf dem Tisch, die mal gucken, wie sie sich entwickeln. Aber ich habe auf jeden Fall auch mehr Lust, wieder in die Lehre dort einzusteigen und eben das Wissen, was ich habe. Und es gibt natürlich Leute, die wesentlich mehr wissen als ich und wahrscheinlich auch mehr Erfahrung haben als ich, aber ich glaube, es ist schon ganz okay, was ich mitbringe und was ich teilen kann, und das mache ich einfach gerne, und das ist mir ein Anliegen, das eben in Zukunft auch vermehrt noch zu machen, ob jetzt in Form von Supervision oder in Form von wirklich Ausbildung. Mal gucken, was da kommt. Aber ich danke dir auch sehr für dieses schöne Gespräch. Ich bin immer noch ganz neidisch ob deiner Hautfarbe, die sehr schnell braun wird. Und ich freue mich, dass wir uns diesen Monat schon wiedersehen und gemeinsam wieder auf dem Retreat sind. Yes. Vielen Dank dir für das schöne Gespräch. Das war sehr, sehr, sehr inspirierend und angenehm.
Super, ebenfalls. Vielen Dank. Und bis zur Folge 3, die wird dann stattfinden nach deinem Studium. Und dann werden wir nochmal reingucken, was es da noch gab.
Genau.
Danke dir, Julia. Mach's gut.
Sehr gerne. Ciao. We'll